Denken mit Kinnert und Wälzer. Gedankenakrobatik im Phoenix-Podcast.
Herr Wälzer, was beschäftigt Sie aktuell?
Naja, aktuell beschäftigt mich immer noch das Corona-Thema, aber jetzt haben wir eine neue Stufe erreicht, die sich in drei Ziffern verkörpert. 165, für mich in der Inzidenzzahl 165, die jetzt sozusagen völlig ungeschönt und ungeschützt deutlich macht, dass hier keinerlei wissenschaftliche Indikation mehr einer politischen Entscheidung zugrunde gelegt wird, sondern Kompromissbildung, so wird es auch zugegeben. Die Zahl ist halt ein Kompromiss, das ließ sich jetzt in den Verhandlungen nicht anders durchsetzen. Man hätte ja auch sagen können 163,25 oder 412 oder 0,7. Es ist einfach, ich finde das obszön. Ich finde, dass eine Gesellschaft, die sich selber stolz auf irgendwelchen Konferenzen als Wissensgesellschaft bezeichnet, politische Entscheidungsprozesse so fällt, als ginge es um Tarifverhandlungen und nicht mehr versteht, dass es um etwas anderes geht und auch kein Gefühl dafür hat, dass man mit einer Zahl wie 165 die komplette bürgerliche Öffentlichkeit sich verarscht fühlen lässt. Das finde ich einfach irre.
Ist es aber nicht gleichzeitig auch ein Resultat dieser Debatte von Zahlen, die dann immer sehr rund und glatt klingen, die aber auch für absolut gesetzt worden sind, obwohl man im Hintergrund ja weiß, dass es nicht um irgendeine Art von Infektionskette da geht, die wirklich wissenschaftlich genauso eingegrenzt ist, sondern es sind ja immer politische Werte, weil Sicherheit und Freiheit ja im Prinzip ja politisch verschiebbare Kompromisse sind. Und insofern ist doch jede Zahl, die man nennen würde, automatisch ein Politikum.
Völlig richtig. Übrigens, kleiner historischer Exkurs. Das habe ich damals gelernt, als Tschernobyl in die Luft gegangen ist. Da hatten wir eine kleine wissenschaftliche Institution, die sehr schnell nach dem Ereignis eine Broschüre Strahlenbelastung nach Tschernobyl gemacht hat. Und da habe ich gelernt, dass Grenzwerte überhaupt keine medizinisch allein begründeten Werte sind, sondern die sich so berechnen, wie groß ist die Krankenhauskapazität in einem jeweiligen Land, wie kann man eine, in dem Fall Katastrophe, die mit Strahlenbelastung was zu tun hat, managen, ohne dass die Krankenhäuser überfordert sind und die Notfallinstitutionen. Und daraus wird der Grenzwert errechnet. Das fand ich auch ziemlich interessant, weil man immer gedacht hat, aha, das ist sozusagen ein objektiver medizinischer Wert. Insofern haben Sie völlig recht. Aber man muss ja mal einfach sehen, dass die Grenzwerte, die niedrigen, also wir waren ja vor 4 Wochen noch bei 35, ja durchaus begründet gewesen sind durch die Interventionen der Epidemiologen, aber besonders auch der Intensivmediziner, weil sie gesagt haben, wir können das nicht handeln, die Rückverfolgung der Infektionen und so weiter, also diese ganzen Texte. Und da hätte man immerhin eine Begründung, während man für eine surreale Zahl wie 165 keinerlei Begründung hat. Und mich treibt das deswegen um, weil ich glaube, dass derselbe Vorgang im Bereich Klimapolitik passiert, dass dieser Mythos, also ein moderner Aberglaube in der Politik herrscht, dass man mit solchen natürlichen Sachverhalten verhandeln könnte, wie eben mit Tarifpartnern. Mhm. Und das ist natürlich, das hat mit Wissen, mit Wissensgesellschaft, mit Rationalität nicht das Geringste zu tun.
Ist das ein bisschen so dieser Mythos des Erreichbaren? Insofern, dass das eine Zahl ist, die ich politisch eventuell handeln könnte, setze ich sie mir schon mal so als Ziel, dass ich daran auch gar nicht scheitern kann?
Doch, man kann ja auch locker bei 165 scheitern und die Diskussion geht ja gleich wieder los. Bei der traumtänzerischen Kultusministerkonferenz ist dieser Wert ja viel zu niedrig, weil das bedeutet, dass man jetzt schon in vielen Landkreisen die Schulen schließen muss. Die hätten ja am liebsten 5.325, damit sie Präsenzunterricht machen können, weil das das Einzige ist, was die gelernt haben. Also das ist ja, das nützt ja nichts. Also jeder Wert.
Aber zumindest ist es eine Zahl, die jetzt erstmal so händelbar klingt, weil manche drunter sind und manche drüber und dadurch inszeniert man irgendeinen Gestaltungsraum. Während würde man bei 35 bleiben, man der Öffentlichkeit irgendwie auf eine Art und Weise gestehen müsste, dass man sowieso schon Monate zu spät dran ist. Das heißt, man verschiebt das kleinere Ziel ein bisschen weiter nach vorne, damit man sich einen Gestaltungsrahmen wieder inszeniert.
Aber das, ich glaube, das wirklich Fiese, ich finde das zutreffend, was Sie sagen, aber das Fiese daran ist, dass man ja gewissermaßen immer an den Sachständen vorbei ja. moduliert. Ja. Also deswegen sage ich ja, die können auch 5003 oder sonst was sagen, weil es hat einfach mit dem empirischen Sachverhalt nichts zu tun. Und insofern ist das eigentlich, wie soll man sagen, das ist eigentlich ein schönes Lehrstück, wo wir lernen können, dass Politik eben sozusagen von der Handlungsfähigkeit, aber auch von der Fantasie und von Pragmatismus eine äußerst begrenzte Angelegenheit ist, jedenfalls auf dieser Ebene. Und im Zweifel wirklich wie in einer vormodernen Gesellschaft auf Symbole zurückgreift und denen irgendwie huldigt. Aber was ich, nochmal den Punkt, was ich wirklich prekär finde, ist, dass, glaube ich, die meisten Leute sich echt verarscht fühlen. Also ich sage es mal wirklich so mit dieser Fäkalsprache, wenn man fühlt sich verarscht, wenn man so eine Zahl vorgelegt bekommt, und das leistet natürlich dem Misstrauen in das System und in die Politik noch weiteren Vorschub, weil ich meine, wenn man jetzt missliebiger Politiker von der rechten Seite ist, was kann man denn Besseres vorgelegt kriegen als ein 165-Wert?
Ja, vor allem eben in dieser Dramaturgie, dass das heraufbeschworen worden ist über ganz andere Zahlen in den letzten Monaten. Und man ganz dringlich gesagt hat, das ist diese heilige Zahl und über die darf man nicht drüber. Oder wir öffnen erst, wenn wir wieder bei 70 oder eben 35 sind, und dann war es man nicht und dann hat man es trotzdem gemacht. Und dadurch, dass die Politik mit einer Absolutheit Dinge fordert, die sie am nächsten Tag wieder revidiert, kann man da kein nachhaltiges Vertrauen aufbauen.
Ja, und das ist, glaube ich, wiederum nachhaltig ganz schlecht für die Fortentwicklung der Demokratie. Ich glaube, das ist wirklich schlecht. Aber ich glaube, es ist auch, eigentlich ist das ein Spiel, bei dem alle verlieren. Also wir haben ja in der Anfangsphase der Pandemie was Erstaunliches gesehen, dass plötzlich Wissenschaft etwas war, dem man mit Respekt, mit Vertrauen und so weiter begegnet. Und man hatte sogar eine Phase, wo dann wissenschaftliche Verfahrensweisen, aha, das läuft über Auseinandersetzungen, es gibt unterschiedliche Lehrmeinungen, da ist nichts in Marmor gemeißelt, gewissermaßen ja einen Moment der Aufklärung hatte. Also heute vor einem Jahr gab es sozusagen einen Moment der Aufklärung. Und da könnte man sagen, gut, sowas würde das Attribut Wissensgesellschaft verdienen. Das hätte es so vor 100 Jahren nicht gegeben. Jetzt haben wir inzwischen was ganz anderes, nämlich eine Missachtung der Wissenschaft, und zwar eine ziemlich arrogante Missachtung und gleichzeitig ja auch eine Verachtung für alle Bemühungen auf Seiten der Bürgerschaft, sich in irgendeiner Weise rational und angepasst der Problemlage gegenüber zu verhalten. Und durch diese Arroganz von Seiten der Politik wird beides irgendwie zerschlagen. Und das finde ich schon ziemlich dramatisch.
Das hatten wir ja schon ein paar Mal im Gespräch, dass ich auch glaube, wir haben so eine Ungeübtheit im Dialog von Politik und Wissenschaft, weil beides manchmal nicht versteht, was Aufgabe ihrer Disziplin ist. Und Politik kann natürlich evidenzbasiert Wissenschaft als Grundlage nutzen, muss aber dann ja Interessen trotzdem irgendwie aushandeln, und dann kommen immer Kompromisse raus in demokratischer Politik. Und Wissenschaft kann natürlich sagen, bei genau diesem Wert oder bei genau diesem Wert passiert dieses und jenes, hat aber damit natürlich auch nicht die absolute Empfehlung, irgendetwas durchzusetzen. Und ich finde, und das ja eben auch in der Klimaproblematik, dass beide Disziplinen im Dialog einfach nicht geübt sind, zu wissen, was genau deren Job da ist.
Ja, das ist einerseits richtig, aber die Frage ist ja so ähnlich wie eine Prioritätensetzung. Wenn wir es mit einem Virus zu tun haben, muss die Prioritätensetzung und auch die wissenschaftlichen Disziplinen, die argumentieren für bestimmte Notwendigkeiten, muss ja anders gelagert sein, als wenn ich es jetzt mit den Lokomotivführern und ihren Tarifforderungen zu tun habe. Also ich glaube, das ist total der Fehler. Und es gibt natürlich viele Bereiche. Also Politik ist eine normative Angelegenheit, vollkommen klar. Am Ende trifft die eine Entscheidung auf der Grundlage ganz anderer Dinge als Wissenschaft. Aber in dem Augenblick, sagen wir mal, man hätte es ja auch anders, wenn man jetzt mit einem Vulkanausbruch zu tun hätte, würde man auch nicht mit dem Vulkan verhandeln. Oder mit dem Erdbeben kann man auch nicht verhandeln. Da kann man, wenn man viel Glück hat, hat man dann Geologen und Leute, die sich mit seismischen Prozessen auskennen und die sagen, evakuiert mal diese Orte. Aber auch da würde Politik ja nicht sagen, naja, wir haben gedacht, wir evakuieren 30% der Häuser, das sollte eigentlich reichen Vielleicht ist der Vulkan damit zufrieden. Also,
aber ist das Gegenargument nicht, dass man genauso Todeszahlen hat im Autoverkehr und beim Tabakkonsum und aber diese Dinge eben nicht Krisenzustände sind? Also dass man Leben beschützen möchte als Staat oder dass man eine gesellschaftliche Rahmenordnung setzt, die bestimmte Dinge erlaubt und manche sind da unerwünscht. Und ich glaube schon, dass eine Pandemie da einen Krisenzustand auch verdient. Aber ist darin nicht auch die Gefahr, das autoritär auszunutzen in dem Moment, in dem der Krisenzustand immer Krisenzustand ist?
Absolut, natürlich, selbstverständlich. Nur ist das nicht das Problem, was wir in den letzten 13 Monaten gehabt haben. Ich glaube, das Problem, was jetzt von diesen Corona-Leugnern, wer immer das ist, an die Wand gemalt wird, dass da Demokratie ausgehebelt werden soll, das ist nicht das Problem. Problem ist Dilettantismus und das, worüber wir schon gesprochen haben, dass an der Stelle, wo man sozusagen managementmäßig nicht weiterkommt, man sich auf Verfahren kapriziert. Das ist ja das, was wir seither erleben. Also ich würde immer noch unterstellen, dass die Zuständigen gutwillig sind, aber sie arbeiten sozusagen in der Immanenz ihres Betriebssystems. Und das kann man beim Vulkanausbruch nicht machen.
Und merkt man nicht, dass diese Systemimmanenz darauf angelegt ist, dass es nicht um Problemlösung selbst geht, sondern in demokratischer Politik der Öffentlichkeit zu suggerieren, dass man souverän handelt, um dann Vertrauen zu bekommen? Das heißt, man flüchtet sich eben, finde ich, auch auf diese Verfahrensebenen oder in so ein Wahlkampfgetöse, weil das etwas ist, das man beherrscht, oder jetzt auf so willkürliche Zahlen, von denen man das Gefühl hat, dadurch habe ich einen Gestaltungsspielraum, um in allen drei Beispielen einer Öffentlichkeit zu suggerieren, dass man doch noch souveräne Politik ist. Und das ist doch etwas, worauf demokratische Politik angelegt ist. Nicht, dass man wirklich absolut sich an Herausforderungen und Problemlösungen misst, sondern daran, dass der Anspruch einer Bevölkerung möglichst niedrig gehalten wird, damit ich auch genau das immer einlösen kann.
Naja, mir fällt jetzt Klaus Töpfer ein. Klaus Töpfer hat vor einiger Zeit mal wunderbar gesagt, es gibt ja diesen abgelaschten Satz, Politik ist die Kunst des Möglichen. Und Klaus Töpfer hat gesagt, das stimmt nicht, Politik ist die Kunst, das Unmögliche zu ermöglichen. Ja, also Dinge in die Welt zu bringen, die vorher so noch nicht da gewesen sind. Und was ich mich die ganze Zeit frage, ist, ob es nicht Zeit für wirkliche Reformpolitik ist. Jetzt mal Post-Corona oder sowas. Ja? Dass wir jetzt eigentlich sehen, wie begrenzt die konventionellen Formen des Politischen sind, wie eng das Betriebssystem ist und zu welchen Gefährdungen es sowohl für Menschenleben als auch für die Demokratie führt. Deshalb würde ich mir ja wünschen und hätte ja fast sozusagen jetzt nach der Nominierung von Frau Baerbock sozusagen den Blütentraum, wir sehen nach der Bundestagswahl mal wieder eine Ära der Reformpolitik, weil die letzte hatten wir in den 90er Jahren, Rot-Grün, die als erklärte Reformregierung angetreten sind. Und seitdem haben wir das nicht mehr. Aber ich glaube, moderne Gesellschaften brauchen in bestimmten Intervallen tatsächlich Resets oder Neustarts, gravierende, tiefgreifende Reformen. Und vielleicht ist das ja jetzt so eine Zeit.
Der entscheidende Treiber wäre ja eine Bürgergesellschaft, die anspruchsvoll genug ist, genau diese Ziele einzufordern. Und ich merke an mir selbst, vor allem jetzt im letzten Jahr und mit vielen internationalen Freunden, die ich habe, dass ich jahrelang in diesem totalen Hybris war, irgendwie, dass wir als deutsche Wissensgesellschaft mit Technologie und Wohlstand einfach ganz vorne mit dabei sind. Und heute irgendwie, wenn man Faxgeräte, also Fax irgendwie Scans einfordert und so, merke ich, wie extrem hintendran wir sind und mit dem Impfchaos und den Verwaltungen und den Schulen ja sowieso. Und ich merke, dass das aber etwas damit zu tun hat, dass eine Politik oder eben eine Verantwortungselite zur Schau stellt, dass das, wie es gerade ist, ja total in Ordnung ist. Und wenn ich das als Bürger genauso vorbereitet bekomme, dann komme ich ja gar nicht auf die Idee, einen viel höheren Anspruch zu entwickeln.
Ja, aber wenn man sozusagen in die gesellschaftlichen Teilbereiche gucken würde, dann hat man ja überall den gleichen Befund. Also ich, aus meinem Bereich, ich finde es ja total süß, fand ich schon immer, dass man sozusagen selbsternannte Exzellenz sich attestiert. Also das Projekt mit den Exzellenz-Uni. Mittlerweile weiß man, ist gut untersucht, die haben überhaupt keinen anderen Output als normale Universitäten. Sie haben nur sozusagen höhere Reputation, weil sie über Evaluierungen irgendwie dahin gekommen sind, außerdem viel mehr Geld bekommen haben als Exzellenz-Universität. Das heißt, da ist auch nicht substanziell was passiert. Dann haben wir jetzt Institutionen für Sprunginnovationen, als könne man sowas irgendwie dadurch, dass man eine Geschäftsführung, eine Leitung, ein Sekretariat und irgendwie Geld hat, plötzlich Sprunginnovation. Also sozusagen die Modi, wie man zu Reformen oder Fortschritten kommt, sind ja selber auch völlig apparativ und setzen an der falschen Ebene an. Aber Sie haben natürlich recht, das suggeriert, nö, ey, wir haben ja irgendwie echt dieses Zentrum für Sprunginnovation, wir sind da ganz weit vorne. Ja? Und Exzellenzuniversitäten haben wir auch. Okay, mit den Elektroautos sind wir jetzt nicht ganz, aber da kommen wir auch und so weiter. Ja, wahrscheinlich fliegen Sie demnächst irgendwie von der DLR aus auf den Mars oder sowas, um da auch mal wieder mitzuspielen.
Ich habe nur den Zweifel, dass dieses Jahr der Diagnostik, wie schlecht wir überall sind, dazu führt, dass wir es deswegen ganz anders machen wollen. Denn diese Befunde gibt es ja aber auch schon in ganz vielen Feldern, auch schon seit Jahrzehnten. Ich meine, die PISA-Studien und wie schlecht es in unserem Bildungssystem eigentlich vorangeht, die sind ja auch keine 5 Jahre alt, sondern im Zweifel schon 30 Jahre alt. Und da passiert es auch nicht. Und ich glaube auch, dass keine wirkliche gesellschaftliche Reformlust aufkommt, wenn die einen zum Beispiel mit dem Wert von 165 spielen und die anderen schon gewinnen, wenn sie anspruchsvoller klingen, wenn sie 164 sagen.
Ja, aber was heißt denn das? Heißt das, ich meine, jetzt kommt der Fatalismus, heißt das, und das kann ja gut sein, Gesellschaften unseres Typs, also dieses westlichen Nachkriegstypus, die ja für 2, 3 Generationen sehr erfolgreich gewesen sind, sind jetzt am Ende ihrer historischen Leistungsfähigkeit und müssten sich eigentlich so eine Rolle suchen, wo man sagt, naja, das, wir waren mal gut, aber jetzt sind wir es nicht mehr. Aber den Leuten bei uns geht es ja gut und immerhin sind wir demokratische Rechtsstaaten. Lassen wir es doch dabei. Hören wir doch auf mit den dicken Eiern.
Ich merke, dass ja immer weniger Leute in die Parteien eintreten und wir weniger als 2% der Bevölkerung haben, die ja in den Parteien wenigstens als Mitglieder irgendwie auch nur passiv aktiv sind. Und dass das ein Modell ist, das in der Absolutheit zumindest erschöpft ist. Und deswegen glaube ich schon, braucht es eben eine Weiterentwicklung dieses Systems, das guckt, wie es vielleicht eben nicht parteigebundene Kräfte in der Gesellschaft so mit einbindet und denen eine konstruktive Plattform gibt, Politiklösungen dort mitzuerarbeiten. Und ich glaube schon, dass wir merken, dass zumindest auch diese Parteinarrative, die sich ja auch immer nur linear fortsetzen, statt dass sie in so einer Folklore ja irgendwie auch verfallen, statt sich an neuen Gegenwartsbedingungen zu orientieren, dass das sich ein bisschen erschöpft. Aber ich glaube, die einzige Lösung ist nicht, von heute auf morgen zu sagen, irgendwie reaktionär, irgendwie das war's, sondern man muss schauen, wie man andere konstruktive Kräfte und dadurch einen anderen gesellschaftlichen Anspruch da vielleicht mit einbindet.